So. Einmal da, einmal da. Gut. Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben auch ein Publikumsmikro, wunderbar. Einen wunderschönen guten Abend zum Chaos-Seminar mit dem zum Thema Simulation einer Zombie-Apokalypse. Ich bin Chatty und ich werde euch heute erzählen, wie man das irgendwie mit diesen Zombies simuliert, ohne dass man dabei stirbt oder so. Genau. Kurze Frage ins Publikum. Wer hat keine Ahnung, was eine Differentialgleichung ist? That was easy. Okay, wunderbar. Genau. Also das primäre Ding, es gibt verschiedene Varianten, wie man sowas modellieren kann. Es geht primär um, wobei, schreiben wir erstmal den Titel hin. So, just for good measure. Genau, es gibt jetzt verschiedene Varianten, wie man das machen kann. Das, was wir hier im Wesentlichen haben, sind typische Epidemiemodelle. Und wenn man sich quasi überlegt, wie man sowas modellieren kann, könnte man sich klassischerweise so einen Krankheitsverlauf angucken. Denn Zombies sind eine ziemlich kranke Sache und deswegen können wir mal gucken, ob wir das irgendwie so ähnlich modellieren können. Wenn man sich jetzt irgendwie so die ganzen Menschen anschaut und sich anguckt, wie die das machen, die benutzen meistens sogenannte SIR-Modelle. SIR-Modelle. Diese SIR-Modelle sind im Wesentlichen, die einzelnen Buchstaben hier beschreiben unsere Population und was wir hier haben, ist einmal die susceptible Population, das ist quasi die Menge an Leuten, die infiziert werden kann, von einer bestimmten Krankheit, die wir betrachten, sei es die Pest, sei es Ebola, sei es was auch immer, eine Grippe. Und dann haben wir die Infizierten. Die Infizierten zeichnen sich dadurch aus, dass sie krank sind und normalerweise andere Leute anstecken und je nach Krankheit manchmal wieder gesund werden, dann kommen sie in den Recovered State, manchmal auch nicht. Aber wir gehen erstmal davon aus, dass Leute wieder gesund werden können. So ein Differentialgleichungsmodell in so einem Fall können wir einfach aufstellen, indem wir sozusagen uns die Ableitungen anschauen. Ableitungen nach der Zeit, da machen wir einfach einen Punkt drüber, weil wir faule Säcke sind. Und deswegen sagt uns das einfach, dass wir hier eine Größe nach der Zeit ableiten. Dürfte sicherlich allen auch vertraut sein. Wenn es irgendwo an irgendeinem Punkt Fragen gibt, jederzeit intervenieren und einfach Bescheid geben. So, was ist so ein typisches Modell im Fall von so einem SIR? Klassischerweise, was passiert, wenn man einen Infizierten und eine nicht infizierte Person zusammen in den Raum steckt, nachher kommen zwei Infizierte raus. Das heißt, wir haben quasi sowas, wenn eine susceptible Person und eine infizierte Person zusammen in den Raum gesteckt werden, da gibt es eine quasi gewisse Rate, mit der hier Leute infiziert werden. Nennen wir sie Beta. Und gleichzeitig ist das sozusagen die Rate mit, wir sagen quasi, wir haben eine bestimmte Menge an susceptiblen Leuten, wir haben eine bestimmte Menge an infizierten Leuten, wenn wir die ordentlich durchmischen, haben wir eine bestimmte Rate Beta, mit der die infizierten Leute bei Kontakt die susceptiblen infizieren. Was da rauskommt, sind weniger susceptible Leute, deswegen kommt da ein Minus vor, und wir haben mehr Infizierte danach. Und zwar genau die, die hier nämlich weggefallen sind. So. Das kommt im Wesentlichen darauf an, wie du den Parameter wählst. Normalerweise wird er so gewählt, weil die Leute keinen Bock haben, immer nur eins durchzuschreiben. Das kann ja kein Mensch lesen. Deswegen definieren wir quasi die Infektionsrate über diesen Parameter. So, dann haben wir zusätzlich, auf ähnliche Weise können wir sagen, naja, so ein Infizierter, so wenn wir irgendwie eine Menge von Infizierten haben, wird ein bestimmter Anteil von denen irgendwann wieder gesund. Das heißt, die werden einfach hier mit einer bestimmten, nennen wir es Kappa, mit einer bestimmten Rate wird so ein Infizierter wieder gesund und kommt dann in den Recovered State. Und in diesem Recovered State, das kommt jetzt auch sehr auf die Krankheit an, jetzt kann es zum Beispiel passieren, dass wir irgendwie eine Krankheit haben, gegen die man sich immunisieren kann, zum Beispiel, was ist eine Krankheit, gegen die man sich immunisieren kann, Windpocken oder so. Da haben wir eine susceptible Persona, eine susceptible Population, die Menschheit. Und dann stecken wir irgendeinen mit Windpocken da rein. Plötzlich haben irgendwie alle Leute Windpocken. Und dann sind am Ende alle Leute immun. und unsere suszeptible Population ist komplett leer und dafür ist unsere recovered Population voll. Und die Infizierten sind dann natürlich auch irgendwann leer. Soweit so schön. Jetzt gibt es natürlich auch noch andere Krankheiten, wie zum Beispiel so eine klassische Grippe. Wer das schon mal hat, wird feststellen, das kriegt man irgendwie immer wieder. Das heißt, wir können auch irgendwie sagen, mit einer bestimmten Rate, nennen wir sie U, wird ein Teil der Leute, die quasi in dem Recovered State sind, verlieren ihre Immunisierung wieder und werden wieder zu einem suszeptibel gegenüber der Krankheit. Das ist auch eine Variante. Oder man kann einfach irgendwie sagen, naja, wir haben hier schon irgendwie Leute, die immun werden, aber Menschen wachsen ja irgendwie nach. Wir sind ja so eine nachwachsende Ressource, haben wir im Kapitalismus gelernt. Das heißt, wir können irgendwie sagen, mit einer Rate B wächst einfach suszeptibles Material nach, das man dann infizieren kann. Und damit sollte sich in der Theorie sozusagen auch die Krankheit durchgehend erhalten. Das ist einer der Gründe, warum zum Beispiel Windpocken immer noch existieren, weil suszeptible Population schön nachwächst und Windpocken dann immer quasi wieder infizieren können. Ja? Ach so, ja, das kommt aufs Modell an. Du kannst natürlich sagen, wenn die nachwachsende Bevölkerung produziert wird von der suszeptiblen Population oder von der Gesamtpopulation, dann wirst du wahrscheinlich sowas machen wie... Ja, genau, die Infizierten liegen ja flach. Das ist auch eine Variante, wenn die sich nicht wehren. Aber gut, lassen wir es mal bei dem Modell. Also das wäre jetzt sozusagen so eine klassische Beschreibung von so einem Krankheitsverlauf. Weil du im Wesentlichen dasselbe wie hier, quasi S und ein S. Nur ich fasse halt einfach die Suszeptiblen und die Recoverten zusammen, weil die beide in der Lage sind, zusammen Nachwuchs zu produzieren. Da musst du aber von den Populationen jeweils zwei aneinander matchen. Weil du zwei Leute brauchst, um Nachwuchs zu produzieren. Ah. Genau. Genau, das wäre also so ein klassisches Modell für so eine normale Krankheit, wie sie in der Seuchenforschung benutzt wird. Das Ganze gibt es auch noch in andere Variationen. Wenn man das R zum Beispiel ersetzt durch ein V, dann sind wir nicht in der Seuchenforschung, sondern also nicht in der makroskopischen Seuchenforschung, sondern dann sind wir in der mikroskopischen Seuchenforschung. Dann haben wir nämlich sowas wie das Infizierte mit einer bestimmten Rate Virionen produzieren und wir haben hier eine schöne Virusinfektion, die dann irgendwie vom Immunsystem aus dem Wirtssystem irgendwann wieder gereinigt wird. Aber die Idee ist im Wesentlichen dieselbe. So, jetzt habe ich euch aber irgendwie nicht normale...
Sollte das V-Punkt heißen vorne?
Ja, das sollte V-Punkt heißen, das ist richtig, dankeschön. Genau, jetzt habe ich euch aber irgendwie nicht eine normale Krankheit, ja?
Frage. Die Krankheiten sind jetzt also alle nicht tödlich.
In den gegenwärtigen Modellen sind die alle nicht tödlich. Das kann man relativ einfach fixen, indem man aus dem Recovered State einen Removed State macht. Das ist das, was wir jetzt gleich tun werden, denn ich habe euch ja Zombies versprochen und nicht irgendwie läppsche Pest oder so. Pest kann ja jeder, wir machen hier das richtige Zeugs. So, Fragen bis hierhin?
Ja, eine, sind Zombies dann tot?
Das ist eine ganz hervorragende Frage, das werden wir uns jetzt anschauen. So, es gibt jetzt verschiedene Varianten. Wenn man sich die übliche Fachliteratur ansieht zu dem Thema, wird man feststellen, dass es in der gemeinhin hochauflösenden Videodokumentation aus einem amerikanischen Valley oder auch irgendwelchen Kellern verschiedene Varianten gibt, wie so eine Zombie-Epidemie passieren kann. Die eine Variante ist, man hat irgendwie so diese Zombies und die beißen Leute und die werden dann auch zu Zombies. Die andere Variante ist, man hat so Zombies und jeder, der tot ist und irgendwie nicht verbrannt wird oder ich glaube, war das Shaun of the Dead, wo man den Kopf von den Leuten irgendwie pürieren musste, damit die nicht zu Zombies werden. Auf jeden Fall, alle Toten erheben sich wieder als Zombies. Sind die zwei typischen Seuchenverläufe, die man in dieser Art von Epidemie so findet. Und dann gibt's noch irgendwie Left 4 Dead, wo Zombies einfach da sind und immer mehr werden, aber das betrachten wir jetzt nicht. Wir betrachten primär quasi den Fall, wo Leute durch Biss zu einem Zombie konvertiert werden. Also das ist das Beispiel, was wir uns jetzt hier überlegen. Das heißt,
durch von den Zombies so zerfetzt werden, dass sie keine Zombies werden.
Sprich doch mal für die Kamera.
Jetzt. Hat man nicht auch noch welche, die von der Gleichung quasi entfernt werden oder auch dann direkt in den letalen Zustand gehen, wenn der Zombie die so zerstückelt, dass kein weiterer Zombie draus wird?
Das ist durchaus möglich, ja. Das können, also alle diese Möglichkeiten, das ist auch das Schöne daran, können wir uns jetzt anschauen. Und wir können, also wir können erstmal hinschreiben, was für Populationen haben wir eigentlich, und dann bei der Ausgestaltung des Modells können wir genau solche Aspekte berücksichtigen. Das heißt, wenn wir uns diese die klassische Zombie-Apokalypse, wie sie ja jeder kennt und jeder schon mal erlebt hat, vor Augen führen, haben wir grundsätzlich erstmal diese suszeptible Population, die wir kurz darauf halt nicht mehr haben. Und wir haben kein SIR-Modell, sondern wir haben ein SZR-Modell. Nämlich ein susceptibel Zombie, und in diesem Fall haben wir keinen Recovered State, sondern im Fall von Zombies haben wir mehr so einen Removed State. Und wir können uns wieder hinschreiben, wie die sich eigentlich ändern. Und die susceptible Bevölkerung wird reduziert durch Kontakt mit Zombies. Wir haben einen Susceptiblen, wir haben einen Zombie, und da hat man irgendwie Bisskontakt mit einer bestimmten Rate. Und dieser Bisskontakt führt dazu, dass die Person aus der susceptiblen Population entfernt wird und dann in die Zombie-Population überführt wird, genauso wie wir es da drüben hatten. Gleichzeitig hat man, wo wir hier sozusagen keine weiteren Terme hatten, außer wir hatten sozusagen diesen Nachwuchsterm, haben wir im Fall der Zombies natürlich auch noch den Punkt, dass wir, wenn ein Zombie und eine susceptible Person in Kontakt kommen und die susceptible Person hat wahlweise eine Machete oder eine Schrotflinte, dann haben wir eine bestimmte Killing Rate, nennen wir sie K, mit der Zombies aus der Zombie-Population überführt werden in den Removed State. Dann haben wir natürlich noch die Variante, richtig. Danke. Genau, das heißt, hier haben wir ein ähnliches Modell, und wir sehen, dass diese Modelle sich in einem Punkt fundamental unterscheiden, nämlich hier haben wir sozusagen die Überführung vom susceptiblen in den infektiösen Zustand durch diesen Kontaktterm. In diesem Fall haben wir die Überführung vom Infizierten in den Recovered oder Removed Zustand nur abhängig von der infizierten Population. Wo, was, wie? Genau, und hier haben wir, hier ist das genau eben wieder ein Kontaktterm, weil so ein Zombie nur dann stirbt, wenn er Kontakt hatte, wahlweise mit Schrotprojektilen, einer Machete, einem Baseballschläger, einer Mistgabel. Die Möglichkeiten sind vielschichtig. Und diese Dynamik können wir uns jetzt überlegen. Und das, was du gerade angesprochen hattest mit den Leuten, die einfach von Zombies so zerlegt werden, dass sie direkt in den Removed State übergehen, könnten wir entsprechend durch einen weiteren Kontaktterm bereitstellen. Also wir haben wieder Kontakt zwischen susceptibler Person und Zombie, und das ist quasi ein Insta-Kill, und der Insta-Kill wird dann direkt hier reingesetzt. Da ist eine Frage. Da muss ein Minus sein, danke.
Ist in all den Modellen die Reproduktionsgeschwindigkeit so niedrig, dass wir sie vernachlässigen können?
Exakt. Also wenn du dir die klassische Zombie-Apokalypse anschaust, wie sie normalerweise in den hochauflösenden Dokumentationen von Hollywood dargestellt wird, dauert die nicht so lange, dass du dann noch irgendwie großen Nachwuchs produzieren könntest. Dafür sind Menschen zu langsam im Wachsen. Ich meine, du kannst es versuchen, und wahrscheinlich ist das Beste, was du in der Situation noch machen kannst, aber sterben wirst du wahrscheinlich trotzdem. Genau, das ist eben genau der Punkt. Wir könnten hier sozusagen noch einen Nachwuchsterm, du sagst einfach irgendwie, du hast eine konstante Nachwuchsrate, weil Leute irgendwie nachgeklont werden oder so. Aber das ist normalerweise auf Zeitskalen, die jenseits von dem liegen, auf dem sich das abspielt. Das heißt, das können wir im Wesentlichen in dem Modell komplett unberücksichtigt lassen.
Und nochmal, wozu brauchen wir den Removed-Term? Der hat ja bisher keinen Einfluss auf den Rest der Gleichung.
Das ist richtig, den brauchen wir auch nicht, aber es ist immer sehr schön, sich anzugucken, wie viele Tote unsere Simulation eigentlich produziert hat. Und deswegen führen wir ihn einfach mit auf. Wir könnten ihn natürlich auch weglassen, aber wie gesagt, dann wäre es ja langweilig.
Gut, den könnte man dann auch ohne Differenziale.
Genau, den kann man auch ohne differenzielle Formulierung
machen. Der Remove-Term hat aber schon einen Einfluss. Weil wenn man jetzt eine zweite Ordnung dann gehen würde, dann die durch den Removed-State sinkt ja auch die Gesamtressourcen zum Beispiel und die Todeswahrscheinlichkeit von einem Susceptiblen nimmt ja auch zu. Also es hätte dann wieder Einfluss auf den Faktor B.
Ah, du meinst, wenn wir sagen, wir haben eine Gesamtpopulation.
Oder B ist eine Funktion aus R Punkt.
Das könnte man auch machen. Man könnte natürlich auch sagen, wenn man irgendwie unser B formuliert als abhängig von der Zahl der Toten, also zum Beispiel, wenn wir viele Toten, irgendwie B ist irgendein Faktor F mal der Zahl der Toten, das heißt, je höher die Berge von Toten werden, desto mutloser werden die Menschen und lassen
sich desto weniger Menschen, die erwischt werden können, aber auch es gibt mehr Zombies, die einen Menschen erwischen können. Also das ist auch noch, in B muss auf jeden Fall in Relation zu Z-Punkt auch sein dann. Je mehr Zombies da sind, desto wahrscheinlicher, dass ein Überlebender noch auf einen Zombie trifft.
Das ist richtig. Wobei du dann noch kein Second Order nicht mit Second Order in das B reingehen musst. Das ist ja in gewisser Weise hier schon abgebildet, dadurch, dass wenn du mehr Zombies hast, ist einfach sozusagen der Term hier infolgedessen der Term und damit auch der Gesamtkontakt größer ist. Mhm. Aber das ist die Schönheit von diesem Differentialgleichungsmodell. Wir können quasi mit einberechnen, dass sozusagen mit sich höher auftürmenden Totenbergen die Motivation der Leute, Zombies platt zu machen, runtergeht. Nee, gut, so wie ich es jetzt hingeschrieben habe, würde die Motivation der Leute mit... Das ergibt keinen Sinn. Das heißt, obwohl kommt auf den Zombie an. Also so wie ich es jetzt hingeschrieben habe, würde das ja bedeuten, je mehr Tote wir haben, desto effektiver sind Zombies darin, susceptible Menschen zu beißen. Realistischer wäre vermutlich, dass die Fähigkeit von Menschen, Zombies zu töten, davon abhängt, wie hoch die Berge von Toten sind. Genau, aber wir lassen diesen ganzen Aspekt gerade erstmal raus und betrachten uns einfach nur mal die Dynamik, wie wir sie in diesem Modell vorfinden. Ich habe da mal was vorbereitet. So, wir haben noch so eine Shell. Ah, ja, genau. Richtig. Beamer anschalten hilft. Da ist noch eine Frage.
Wir sollten insbesondere im Zuge des amerikanischen Staates betrachten, dass es Friendly Fire geben kann, solange die Rate susceptibler Personen hoch ist.
Das ist natürlich richtig. Das können wir in dem Modell auf jeden Fall gleich noch berücksichtigen. Ich habe da mal was vorbereitet, nämlich das ist im Wesentlichen das System, was wir da stehen haben, formuliert in Python mit den Parametern b und k, die ich jetzt mal gesetzt habe auf 0,6 und 0,3. Und jetzt können wir das einfach mal durchintegrieren. Jemand interessiert in den Details des Algorithmus, sonst rechne ich das Modell einfach mal durch mit einer Anfangspopulation von, nehmen wir 0,9% der Leute sind susceptibel, 10% der Leute sind Zombies und wir haben noch keine Toten am Anfang. Machen wir es direkt fancy. So, dann sparen wir uns einen Call. Wenn wir das tun, werden wir sehen. Läuft nicht so gut, würde ich sagen. Ja, für die Zombies läuft es ganz gut. Aber wir haben nicht mehr viele Menschen am Ende. Und das geht relativ schnell. Gut, was haben wir? Wir haben an Parametern, wir haben eine Bite Rate von 0,6 und eine Killing Rate von 0,3. Also Zombies sind wesentlich besser darin, Menschen zu beißen, als Menschen darin sind, Zombies platt zu machen.
Gut, dein Modell geht davon aus, dass du kontinuierliches T hast. Du machst es nicht für diskrete T.
Im Wesentlichen. Ich mache es dann in der Numerik mit dem Euler für diskretes T, aber das Modell an sich geht erstmal von kontinuierlichem T aus. Ja, das ist richtig. Das heißt, einen gewissen Fehler werden wir durch die Numerik haben, aber der sollte überschaubar bleiben. So, das heißt, wir machen mal... Dann nehmen wir mal irgendwie eine Byte-Rate von 0,4. Was? 50-50 können wir auch mal ausprobieren. 50-50, nee, Moment. So, das wären die 50-50, ne? Oder was meinst du? Ach, du meinst 0,5? Ja, ah, okay. Ja. Richtig.
Tafel runter oder Fenster anpassen.
Ah. Das können wir auf jeden Fall tun. So. Dann rechnen wir es doch mal mit dem Parameterset durch. Und wir sehen...
Wäre es nicht sinnvoll, dass die Summe aus B und K immer 1 gibt? Weil wenn ein Zombie auf einen Mensch trifft, dann wird doch einer von beiden irgendwie am Ende nicht mehr sein, oder?
Genau, also du könntest in der Theorie auch Fluchteffekte haben.
Okay.
Oder du könntest natürlich auch haben, dass größere Mengen von Zombies auf einen Menschen einstürmen oder so und sich dann um den käbbeln. Hm. Aber das ist natürlich richtig in der Praxis, wenn man sozusagen das dann am Ende sehr realitätsnah machen möchte, um sozusagen den Ernstfall zu planen, sind das dann auch mal Faktoren, die man auf jeden Fall auch berücksichtigen möchte. So, dann machen wir die Killrate mal höher, sagst du. Okay, 50. Das andere auf 20, sagst du. So. Okay. Gucken wir doch mal, was jetzt passiert. Das sieht besser aus. Wir stellen fest, wir haben gar nicht so viele Zombies, wir haben ein paar Tote und wir haben immer noch eine Menge Menschen. Das ist gut. Das soll so sein, glaube ich. Und wir sehen offensichtlich, dass in unserem anderen Parameterset die Zombies das Ding auf jeden Fall gewonnen haben, in diesem Parameterset die Menschen das relativ eindeutig und relativ schnell gewonnen haben. Ja, dann ist jetzt die Frage, was passiert eigentlich, wenn wir das so machen? Und wir sehen, die Zombies halten es relativ gut durch, die Menschen machen es auch relativ lange, länger als bisher, gehen aber dann doch irgendwie drauf und wir haben eine Menge Tote am Ende. Und wenn die Menschen es überlebt hätten, würden sie wahrscheinlich bei der danach ausbrechenden Seuche aufgrund der ganzen Leichname ebenfalls draufgehen.
Kannst du nochmal die Parameter jetzt zeigen?
Ja, das sind hier 5, B ist 0,5 und K ist auch 0,5. Das heißt, bei Kontakt haben wir sozusagen die Hälfte, in der Hälfte der Fälle oder mit einer Rate von 0,5 wird ein Zombie einen Menschen beißen, mit einer Rate von 0,5 wird ein Menschen Zombie töten. Wir sehen, dass die Zombies hier einen signifikanten Vorteil haben. Ihre Zahl ist nämlich konstant, weil natürlich jeder gebissene Mensch sich sozusagen die Zombie-Population verstärkt und damit quasi die Effekte des Zombie-Tötens ein bisschen negiert. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen und die Bite-Rate noch ein bisschen runtersetzen, sollte das ein bisschen besser laufen. Ja. Wir haben den spannenden Fall, dass tatsächlich die Zahl der Menschen und die Zahl der Toten gegeneinander konvergiert. Das war tatsächlich gar nicht so beabsichtigt, aber netter Nebeneffekt. Nicht, dass er irgendeine Bedeutung hätte, aber nett. Und die Zombies sterben offensichtlich. Wir sehen, dass für bestimmte Parametersets es offensichtlich so ist, dass die Menschen das gewinnen. Und für bestimmte Parametersets ist es offensichtlich so, dass die Zombies das gewinnen. Kann man das irgendwie sich überlegen, wann das der Fall ist? Und die Antwort ist, ja, kann man. Es gibt nämlich in der Epidemiologie so etwas, das nennt sich die Basic Reproductive Number. Und die Basic Reproductive Number ist quasi die Idee, wenn man ein infektiöses Individuum in eine Population aus susceptiblen Individuen setzt, mit welcher wie viele infizierte Offsprings quasi ist dieses infizierte Individual in der Lage zu produzieren, bevor es selber irgendwie drauf geht, aus dem System entfernt wird, wie auch immer. Also im Fall von einem Kranken wieder gesund wird, im Fall von einem Zombie eine Machete in den Kopf kriegt. Und da gibt es tatsächlich etwas, das nennt sich die Basic Reproductive Number. Und diese Basic Reproductive Number für dieses Modell ist tatsächlich einfach die Zahl, Basic Reproductive Number für Zombies müsste, genau. einfach B durch K sein. Also quasi die Rate, mit der die Zombies in der Lage sind, neue Zombies zu produzieren, geteilt durch die Rate, mit der Menschen in der Lage sind, Zombies aus dem Weg zu räumen.
Also einfach gesprochen, wie viele Zombies kann ein Zombie erzeugen, bevor er getötet wird?
Genau, exakt das. Und diese Basic Reproductive Number sagt uns, oder gibt uns ein Gefühl dafür, ob die Menschen eine Chance haben oder nicht. Das heißt, wenn wir uns irgendwas nehmen, wie zum... Ah, wir sehen nichts, weil ich natürlich den Projektorbetrieb...
Und dann den Projektor wieder an.
Ja, ich mache... Und den Projektor wieder an. Das heißt, wenn wir hier auf 0,6 Byte-Rate gehen, 0,5, sollte es für die Menschen gar nicht mehr so gut aussehen. Und wir stellen fest, das ging mal wieder sehr flott. Und die Zombies haben eine ganze Menge zu futtern, weil es eine Menge Tote gibt. Und tatsächlich sehen wir sogar, dass die Zombies sogar raufgehen. Wenn wir die beiden jetzt sehr nah aneinander setzen, gucken wir mal, was passiert. Byte Rate wird dann 0,51 und 0,5. Wenn wir das machen, sehen wir, dass der Effekt, dass die Menschen wesentlich länger durchhalten. Und dass meine Shell mir irgendwie einen Fehler schmeißt, aber das ist gerade egal. Und wir sehen hier, dass sozusagen wir jetzt sehr viel, das Ganze sehr viel länger ziehen können, bevor die Zombies das Ganze trotzdem gewinnen. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal andersrum an. Jetzt drehen wir die Killrate noch ein bisschen hoch. Mist. Und wir sehen, das ist ja blöd. Woran liegt das? Gucken wir uns das Ganze mal mit einer kleineren Population Zombies an. Da sieht die Sache wieder anders aus. Wir sehen hier nämlich genau das, was bei der Basic Reproductive Number der Fall ist. Wir schauen uns quasi an, was kann ein infiziertes Individuum in so einer Population eigentlich ausrichten. Wenn wir die Zahl der Zombies zu groß machen, dann hat zwar die Menschheit basierend auf diesem Gedanken hier die Oberhand, aber wenn es zu viele Zombies sind, ist man einfach sozusagen trotzdem noch in der Unterzahl. Das heißt, diese Basic Reproductive Number ist genau etwas, was man betrachten kann für den Fall von Ausbrüchen von Krankheiten. Nicht aber für den Fall von sozusagen der längerfristigen Dynamik, da ist sie nicht so besonders hilfreich.
Gibt es dann quasi noch weitere Modelle, die dann berücksichtigen, dass zum Beispiel bei einer Krankheit, dass Leute besser lernen umzugehen, sich zu schützen gegen die Krankheit, genauso bei Zombies wahrscheinlich die Leute, die länger überleben, besser werden, Zombies zu töten?
Das kannst du natürlich auch einbauen. Du kannst quasi sagen, dass du die, das wäre dann äquivalent dazu, dass du hier die Parameter zeitabhängig machst und eben dann tatsächlich in irgendwie höhere Ordnung gehst und sagst, oder irgendwie nur zeitabhängig machst und sagst, die Effektivität von Menschen, Zombies zu killen, steigt einfach mit der Zeit an, weil nur noch die Menschen über sind, die tatsächlich ein hohes Talent darin haben, Zombies zu beseitigen. Oder du sagst, die geht sogar runter, weil irgendwann halt die Munition einfach alle ist und produziert halt niemand mehr nach. Weil die Zombies die Munitionsfabrik halt als erstes gefressen haben. Weil je nach Quelle sind Zombies ja sehr geräuschempfindlich und wenn jemand anfängt zu ballern, kommen sie da als erstes hin. Genau. Dann hatten wir noch diesen Gedanken mit Amerikanern. Wir können das jetzt in zwei Varianten, sozusagen. Ist das eine Frage?
Mhm. Ja. Kann man auch so Differentialgleichungen koppeln, dass ich sage, im einen Land sieht es so aus, im anderen Land sieht es ein bisschen anders aus.
Selbstverständlich.
Hast du das mal gemacht? Wie sieht es aus?
Ich habe tatsächlich gleich was vorbereitet. Den konkreten Fall jetzt nicht, aber eine Modellerweiterung, mit der man das machen kann. Gib mir eine Minute. Wo wir gerade dabei sind, wollen wir kurz noch die Variante der Amerikaner abfrühstücken. Da gibt es jetzt zwei Varianten. Je nachdem, wie man das Modell aufzieht, kann man sozusagen noch eine weitere Population I einführen, die Idioten. Das sind einfach die, die auf alles schießen, ganz egal, ob es ein Zombie oder ein Mensch ist. Das heißt, du hättest damit sowas wie, die Idioten reduzieren sich natürlich selber mit dem Idiotiefaktor und dann hättest du sowas wie, warte, ich mache mal das Licht wieder an.
Brauchen wir da einen Zustand für? Kann man hier einfach als Idiotenanteil der Gesamtbevölkerung?
Das wäre die andere Variante.
Vielleicht aber der kleiner.
Nee, Moment, Tafelbetrieb brauchen wir.
Nochmal für die Kamera, brauchen wir da wirklich einen eigenen Zustand für oder kann man das einfach als Anteil von Idioten in der Gesamtbevölkerung sehen?
Beides ist möglich. Also die eine Variante ist es halt explizit als Population zu modellieren und zu sagen, die Idioten sind auch mit ihrem Idiotiefaktor daran beteiligt, Leute vom Susceptiblen in den Remove-Zustand zu überführen. Jetzt ist das I hier natürlich doppelt belegt, egal. Plus I Quadrat. Das Schöne an diesem I Quadrat-Term ist, dass die Idioten sich vermutlich selber auslöschen, relativ bald. Die andere Variante ist natürlich wirklich zu sagen, wir sagen einfach, wir haben einen weiteren Term, der, es wäre jetzt ein bisschen unleserlich alles, aber egal. Also,
hier würde jetzt natürlich noch fehlen, dass die Idioten genauso von Zombies gebissen werden können.
Das ist richtig, ja. Das würde man auch einbringen. Da das jetzt ein bisschen unübersichtlich wird, mache ich das aber mal nicht. Hatten wir hier irgendwo, da hatten wir einen Schwamm. Sondern bereinige das Modell gerade noch mal ein bisschen. Den Teil brauchen wir, den Teil brauchen wir nicht, den Teil brauchen wir auch nicht. Und die Idioten modellieren wir einfach als Teil der Gesamtbevölkerung. Das heißt, wir können einfach unseren Idiotiefaktor I einführen. Und dieser Idiotiefaktor ist quasi die Rate, mit der Susceptible auf sich gegenseitig schießen. Und das ist natürlich dann hier, landet dann auch im Removed-Zustand. Das können wir uns hier auch direkt, Projektionsbetrieb, das können wir uns dann auch direkt im Modell anschauen. Wir müssen gar nicht viel ändern, sondern wir müssen nur noch den Idiotiefaktor mit einbringen.
Die schießen aber auf Zombies, oder?
Ja, sie schießen natürlich auch auf Zombies. Man kann natürlich auch, wobei das könnte man unter der normalen Killing Rate quasi subsumieren. Wir können natürlich sagen, dass die Idioten mehr auf Zombies schießen. Das wäre auch eine Variante. Das würde auch nur K ändern. Aber es würde sozusagen nur unser K irgendwie anders, ein bisschen anders setzen.
Fehlt da nicht immer bei der Gesamtentwicklung die Gesamtsumme der Leinen hier?
Also fehlt da nicht S noch jeweils, von dem es abgezogen wird? Also,
wo meinst du?
Du hast ja jetzt immer minus den Term und fehlt da nicht plus die Gesamtheit?
Hier ist es minus, hier ist es plus. Bei den Toten kommen die Idiotenkills rein und bei den Susceptiblen werden sie abgezogen, weil Susceptible
erschossen werden. Achso, du betrachtest nur die Differenz. Also die,
ja. Ja, okay. Genau. Also es gibt immer verschiedene Varianten, wie man das Ganze modellieren kann und das sind jetzt natürlich nur Beispiele. Es hängt dann im konkreten Fall, wenn man zum Beispiel im Fall von Epidemien oder Krankheiten hat man natürlich, hat man idealerweise Messdaten über Krankheitsverläufe und kann sozusagen die Modelle wirklich dagegen testen, wie sie die Krankheitsverläufe reproduzieren. Das ist in diesem Modell natürlich jetzt relativ akademisch. Mal S und hier plus I mal S. So. Ja, das ist richtig, sonst wird mir das natürlich einen Fehler werfen. Nehmen wir mal so 0,1 Idiotenrate. Keine Ahnung, ob das tut, ich habe das nicht ausprobiert, aber let's try. Nehmen wir mal irgendwas. Du hast immer so einen Paranoiker da sitzen. Das heißt, die Menschen werden natürlich immer draufgehen. Du hast eine Byte-Rate von 0,4, du hast eine Killing-Rate von 0,6. Und wenn wir uns das anschauen, wirst du sehen, ja, dass, also man sieht hier tatsächlich, dass es immer noch fällt, dass es immer noch biegt. Wenn man es jetzt länger hätte, würde es tatsächlich irgendwann vermutlich auf 0 fallen, weil die Paranoiker halt immer auf alles schießen, bis nur noch eine Person übrig ist. Und dann würden sie vermutlich auf sich selber schießen, weil sie... Du willst den Idiotenfaktor auf 90% setzen.
Also es sind 44%.
Ja, der Effekt ist durchschlagend. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Kann man die gesamte Kommentar finden, da heißt Idiot, ist dann die Reproduktionsrate von den
Idioten. Wir müssen das nochmal einmal fürs Video haben.
Die Anzahl der Zombies des
Heiko. Ich hab's Mikro. Aber müsst ihr vielleicht berücksichtigen, dass die Reproduktionszahl der Idioten etwas höher ist?
Das ist richtig, mit dem Verweis auf Idiocracy. Wobei hier natürlich wieder der Fall ist, die Zeitskalen, auf denen wir annehmen, dass sich die Zombie-Apokalypse abspielt, sind sozusagen so kurz, dass die Idioten keine Zeit haben, da irgendwelchen idiotischen Nachwuchs zu produzieren. Weil es einfach zu lange dauert. Genau. Anzahl der Zombies ein bisschen hoch wird aus dem Publikum vorgeschlagen. Dann nehmen wir nochmal 0,1%. Ja, der Effekt ist ebenfalls durchschlagend. Das liegt aber, glaube ich, daran, dass wir immer noch 90% Idioten haben. So, nehmen wir wieder ein bisschen weniger Idioten. Ja, der Effekt ist immer noch sehr durchschlagend. Die Zombies sind relativ schnell relativ weg in der gegenwärtigen Konstellation. Wir haben auch relativ effektive Killing Rates, aber ja, die Idioten sind schon nicht so geil.
Idioten sind schlimmer als Zombies.
Idioten sind schlimmer als Zombies, das ist richtig.
Könnte man nicht einfach auch schauen, dass man, wenn die Zombies tot sind, dass dann die Überlebenden auf die Idioten schießen, weil ich meine, man lässt sich ja nicht einfach so erschießen.
Das wäre eine interessante Erweiterung des Modells, dass man sozusagen in dem Moment, wo die Zombiejagd zu Ende ist, auf Idiotenjagd geht. Man könnte natürlich auch sagen, dass dann müsste man Idioten aber tatsächlich als eigene Population einführen, dass man sagt, Menschen töten nicht nur Zombies, sondern auch Idioten, weil es ihre eigene Überlebenschance erhöht. Ist nicht ganz so plausibel, dass nicht ganz unplausibel, dass Menschen anfangen, auf sich gegenseitig zu schießen. Ich meine, die Idioten haben schließlich immerhin als Erster geschossen. Ja, genau, da müsste man das Modell jetzt erweitern. Das wäre aber durchaus möglich.
Also mich würde mal ein Modell interessieren, bei dem es, sagen wir mal, ein paar wenige, vielleicht konstante, zombie-resistente Bevölkerung gibt.
Das ist natürlich auch eine Variante, dass man hier tatsächlich nicht nur in den Removed, sondern auch noch in den Resistant-Zustand geht. Wie nennen wir das? Protected, okay. Protected wäre dann einfach eine Konstante. Ah, wenn es eine Konstante ist, ist ja sogar entspannt. Dann können wir einfach sagen, okay, wir haben die Idioten noch. Also wir wollen die Idioten im Modell halten, sagt er.
Du willst intelligentere Idioten als Zombies?
Okay, das heißt, wir haben eine weitere Population, nämlich die Protecteds. Die Protecteds gehen nur drauf, indem sie von Idioten erschossen werden. Ich glaube, das endet in einem Desaster, weil die Idioten einfach alles wegschießen. SMIP. Entschuldigung, das ist korrekt. Okay, wir setzen die Idioten gleich mal auf Null. Aber erstmal wollen wir bei den Zombies noch eine effektive Killing Rate K haben. Das sind ja die Immunen. Mal Z mal P. Und dann haben wir noch unsere quasi Elite Menschen, die haben eine Killing Rate von 0,6. So, das müsste passen. Jetzt muss ich nur hier noch das P mit rausziehen. Ah ja, genau. Und plus I mal S mal P. Das ist richtig. Ja.
Und noch die toten
Zombies. Der Return ist auch genau. So, sollte jetzt passen, ne?
Noch zu den toten Zombies noch addieren.
Ah, das ist richtig, das ist, stimmt. K mal Z mal P. Dann müssen wir hier noch eine weitere Population ranstecken. Sagen wir, 10% der Leute sind.
Und die Tafel, ein kleines Stück nach unten, durch sieht
man. Aber selbstverständlich. So, dann schauen wir doch mal, was passiert. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es natürlich nicht reingeplottet. So. Das doppelte Try Accept einfach ignorieren, das hat nichts zu sagen.
Was für
ein Prügel? Das ist IPython. Oder das ist IPython einfach mit der Python Scientific Library dahinter. Die Plots sind Matplotlib.
Da gibt es ein Population-Modell.
Nee, das ist einfach ein normaler Differentialgleichungsintegrator. Das Population-Modell baue ich im Wesentlichen, indem ich ihm die Differentialgleichung gebe, die gekoppelte Differentialgleichung, und er evaluiert an jedem Zeitschritt einmal die die Ableitungsgleichung.
Aber dann, den Integrator gibt es fertig in Python, oder?
Ja, das ist einfach standard. Ach, das ist ja kein Vim. Den gibt es einfach standard in scipy.integrate. Ich hatte ihn erst selber geschrieben und mir dann gedacht, nee, das geht viel schneller, wenn ich das einfach aus der Library benutze.
Was ist das dann für ein...
Was für ein numerisches Verfahren ist das dann?
Ich habe es schon wieder vergessen, aber ich würde auf einen Runge-Kutta 4 tippen, wenn ich raten müsste. Vielleicht auch ein zweite Ordnung, ich habe aber keine Ahnung, was geraten. Immune... Color wird black. So. Okay, wir sehen, die Immunen haben ein bisschen Probleme mit den Idioten. Die werden von denen auch, also Zombies sind nicht das Problem, Zombies sind bei Zeitschritt 40 einfach tot, aber die Idioten, also die Amerikaner schießen halt weiter.
Was hier ganz schön ist, wir haben wohl angenommen, dass es keine immunen Idioten gibt.
Das ist richtig, das ist auch besser so. Also nee, das, nee.
Mich würde noch die Reproduktionsrate zwischen den einzelnen Klassen
okay, du möchtest also, du möchtest also quasi Aftergrow haben. Kriegen wir hin.
Was mich ein bisschen wundert, was ich von so Modelle von Räuber-Beuteschemas kenne, dass es irgendwie so schwingende Lösungen gibt.
Ja, das ist richtig. Das liegt daran, also was du ansprichst, in dem Wesentlichen, dass du quasi sozusagen, wenn du irgendwie einen Räuber und Futter hast, dass sozusagen in dem Moment, wo die Zahl der Räuber hochgeht, geht die Zahl der Beute runter, und wenn dann die Zahl der Räuber runtergeht, weil die Beute, weil sie verhungern, weil nicht mehr genug Beute da ist, geht die Beute wieder rauf, sowas, ne?
Ja, genau.
Ja, das wird in diesem Modell nicht auftreten, weil es den Zombies völlig egal ist, ob sie was zu fressen haben oder nicht, die sind eh untot.
Ah, okay.
Das heißt, die verhungern halt einfach nicht, die bleiben halt einfach und machen
sich breit. Dann wird es auch keine chaotische Lösung mehr geben oder sowas.
Nee, unwahrscheinlich. Also, entweder die Zombies sind tot oder alles andere ist tot. Das ist vermutlich so das, was passiert. Genau, wir können auch irgendwie sagen, die Immunen sind voll mutig und haben eine höhere Killing Rate, dann sollten die Zombies noch viel schneller sterben. Ja, geht relativ flott. Genau, da wir keine Idioten haben, können die Immunen auch nicht sterben, deswegen bleibt ihre Zahl einfach wunderbar konstant. Das ist eben auch genau das, was man halt erwarten würde. Richtig. Weitere Vorschläge für Modellerweiterungen? Wenn gerade nicht, da gibt's noch eine, ansonsten würden wir gleich zur räumlich ausgedehnten Variante
kommen. Naja, technisch gesehen können die Immunen sich ja nur nicht infizieren. Sterben durch den Zombie-Angriff selbst könnten sie ja noch. Sie könnten ja zerstückelt werden von den Zombies.
Das könnte man machen. Dann sagen wir die...
Genauso die Substitutiven, dass man die noch erweitert.
Ja, dann bringen wir noch einmal den Zerstückelungsfaktor mit rein. Es sind ordentliche Zombies, die zerstückeln nur ein bisschen. Zerstückel mal Zombie mal Protected und plus Zerstückel mal Zombie mal Protected plus Susceptible und die Susceptiblen Zerstückel mal Zombie mal Susceptible, das wäre das, ne? Das machen, ja, der Impact ist gering, weil die Zombies viel zu schnell tot sind, aber ja, der Killing Factor. Genau, Wailing Titani kommt to the rescue. Killing, ja, das machen wir die Menschen mal alle zu Pussys. Die können alle nix. Bums. Jetzt sieht es schon wieder anders aus. Das ist ja spannend. Also ich meine, was wir sehen ist, die Menschheit ist relativ tot. Ich mache mal wieder den Beamer aus, dann sieht man es ein bisschen besser. So genau, also die Zombies steigen erst, wenn sie Menschen zu fressen kriegen, und dann haben sie einfach die Menschenpopulation so weit ausgerottet, dass die dass die Immunen ankommen und sie einfach alle wegschroten und dann geht die Zahl der Zombies wieder runter und sie wird vermutlich, so wie das aussieht, langfristig unter die Zahl der Immunen fallen. Und das heißt, schlussendlich sind zwar alle Menschen tot, aber die Immunen sind hoffentlich nicht nur gegen Zombies immun, sondern auch gegen Seuchen bei der Anzahl der Toten. Aber das ist eine andere Frage. Um das kümmern wir uns jetzt hier ja nicht. Genau, das ist natürlich auch ein spannender Effekt, dass wir hier tatsächlich einen Peak von der Zombie-Population bekommen. Und jetzt wollen wir noch die Idioten mit reintun. Ach ja, okay, das wird schmerzhaft. Ja, komm, nehmen wir mal 5%. 0,0% sind es ja eigentlich nicht. Aber nehmen wir mal so eine Idiotenrate rein. Ja, die Idioten wirken sich doch ganz signifikant auf die Protected Population aus. Ich möchte anmerken, dass wir in der Protected Population keine Idioten haben und dass die Idioten einfach hier mit der susceptiblen Population mitgestorben sind und deswegen hier vermutlich die Protected auch wieder über die Zombies triumphieren werden.
Führen wir doch noch Idioten-Zombies ein, die sich gegenseitig fressen.
Nee, ich glaube nicht. Wir sind schon ganz slightly over time.
Könnte es sein, dass wir hier dann sogar einen positiven Effekt durch Zombies haben, weil dadurch die Idioten weniger Auswirkungen haben?
Das ist richtig. Also du räumst im Wesentlichen alle Idioten aus der Welt. Ich meine, du räumst damit auch 80% der Restpopulation aus der Welt. Also das ist so ein bisschen, als würdest du mit einem Orbitallaser Ameisen tätowieren. Aber im Prinzip räumst du in der Hinsicht alle Idioten aus dem Weg. Da hängt natürlich auch an der Annahme, dass wir angenommen haben, dass die Immunen alle nicht Idioten sind.
Ja,
also du hast keine amerikanischen Immunen.
Ja, aber die Zombies helfen, weil sie die Idioten schneller wegräumen, als die es selber tun würden. Und dadurch mehr von den Immunen überleben. Damit haben die Zombies insgesamt einen positiven Effekt.
Damit haben die Zombies einen nett positiven Effekt. Das ist schon richtig, ja. Also je nachdem, in welcher Population du gerade bist, ne? Aber schon recht, ja. Das ist schon wahr.
Andererseits, wenn es gar keine Zombies gäbe, dann würde selbst die Idioten nicht auf alle schießen, oder?
Was ist die aktuelle Berichterstattung aus Amerika? Aber wahrscheinlich nicht, ne. Okay, genau. So viel zum Thema Modelle. Jetzt habe ich aber noch versprochen, dass wir uns das auch nochmal in räumlich ausgedehnt angucken. Und wie man das in diesem Modell, ich habe mal wieder keinen Platz, egal. Und wie man das in diesem Modell sich anschaut. Tafelbetrieb. Haha, Licht. So, wie man sich das in diesem Modell anschaut, oder wie ich es jetzt implementiert habe, für das Differentialrechnungsmodell, ist, ich habe mir einfach ein Grid genommen. Einfach ein Gitter genommen. Und gesagt, okay, wenn ich irgendwie hier habe ich irgendwie eine bestimmte Zahl Zombies und die wandern einfach mit einem bestimmten Faktor M, wandern sie einfach in die benachbarten Gitterzellen aus. Und dadurch sollte sich sozusagen das Ganze über das Gitter verteilen. Und im nächsten Schritt haben wir dann hier eine bestimmte Zahl Zombies, die dann wiederum in die benachbarten Gitterzellen auswandern kann. In gewisser Weise geht das in eine ähnliche Richtung wie Game of Life. Ne? So, wir haben einen Grid und quasi der Zustand von bestimmten Zellen definiert sich über die umgebenden Zellen. So. SZR. Und das können wir uns auch anschauen. Ich habe da mal was vorbereitet. Wir setzen einfach ein paar Zombies in die Mitte und was wir hier sehen ist, hoffentlich, ich muss vielleicht noch sagen, was ich da eigentlich gemacht habe. Wartet nochmal kurz. Halt's Maul, mein Rechner. So, im Wesentlichen dieser Faktor M sorgt jetzt einfach dafür, dass von den umgebenden Gridzellen einfach hier sozusagen in der Zelle, in der wir sind, läuft halt einfach, wir müssen also quasi jetzt sagen, alle diese Dinger kriegen jetzt ein IJ da dran, was uns sozusagen I und J gibt. J. So, das müsst ihr jetzt gerade tragen. Das spielt sich ja alles nur innerhalb einer Zelle ab, deswegen ist der Index da immer gleich. Das ist blöd. So. Und was wir jetzt einfach sagen ist, okay, das, was sozusagen bei uns noch reinfließt an Zombies, ist die Differenz von unserer Zelle mit der, genau, ein Diffusionsprozess, mit der I plus N J plus M Doppelsumme davor minus 1 N gleich minus 1 bis 1 M gleich minus 1 bis 1 und dann hat man im Wesentlichen hier diesen Diffusionsprozess, der tatsächlich auch um sein, sich um sein Vorzeichen von selber kümmert.
Sind in deinem Modell die Menschen stationär?
In dem Modell sind jetzt die Menschen, ich muss mal eben nachgucken, was habe ich denn eigentlich getan? Ich habe ein paar durchgeschaut und bla 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 bla. In dem Modell verkriechen sich die Menschen zu Hause und die Zombies wandern durch die Gegend. Das können wir gleich auch nochmal ändern. Aber wenn wir das also anführen und damit sozusagen Zombies durchschwappen lassen, sehen wir, dass ich vergessen habe, auf Projektorbetrieb zu gehen, das ist richtig.
Du hast jetzt hier eine Zombie-Diffusion eingebaut.
Ja.
Wäre es nicht auch angemessen, eine Zombie-Osmose zu betrachten, dass die dorthin gehen, wo mehr Opfer zu erwarten sind? Dass quasi die Zombie-Konzentration konstant bleibt?
Oder? Das würde ja unterstellen, dass die Zombies irgendwie Intelligenz hätten. Das halte ich für nicht plausibel. Das
zumindest je nach Modell. Also ich meine, die reagieren doch auf Menschen.
Ja, aber ich hatte in Left 4 Dead jetzt nicht so den Eindruck, dass sie das besonders intelligent täten. Aber das ist natürlich auch eine Variante. Habe ich in meinem Modell noch nicht eingebaut, sondern in meinem Modell ist es ein reiner Diffusionsprozess. Aber ist natürlich auch eine Variante, die man sich mal anschauen könnte. Genau, was wir jetzt also haben, ist, wir lassen das Modell mal laufen und quasi zu jedem Zeitschritt lassen wir auch mal die Zombies durchdiffundieren. Und was wir sehen ist, dass sozusagen erst die Zombie-Dichte schwächer wird und sie dann aber nach außen schwappt. Also im ersten Moment bekommen wir also weniger Zombies, weil die Zombies sozusagen rausfließen und dann in eine Menschenpopulation, die mit Äxten, Mistgabeln, Fackeln, Schrotflinten und welchen Waffenarten sie sonst noch so zur Verfügung haben, auf diese Zombies warten. Allerdings hilft ihnen das nicht besonders lange, weil offensichtlich die Parameter so gewählt sind, dass es für die Menschen nicht ganz so geil aussieht. Und was wir aber auch ein bisschen sehen, nicht besonders gut in dieser Variante leider.
Dass es im Auge des Sturms zombiefrei bleibt?
Genau, dass wir da hinten nämlich, ich guck mal eben, ob man das hier sieht. Ich glaube, hier sieht man es besser. Ja, hier sieht man es ein bisschen schöner. Gesundheit. Und das sind die Effekte, die man in so einem Fall erwarten würde. Wir sehen nämlich Wellenphänomene. Wir sehen quasi, dass es in der Mitte anfängt. Das ist der quasi, was passiert ist, du hast eine Infektion und die Infektion läuft nach außen und hinterlässt sozusagen im Zentrum nur verbrannte Erde, wo alles, was susceptibel ist, tot ist. Gesundheit. Das bekommt man entsprechend, das ist jetzt ein SIV-Modell, müsste es sein, wo die Infizierten tatsächlich von selber sterben, im Gegensatz zum Zombie-Modell. Und hier sehen wir eben, dass diese Welle nach außen läuft und sozusagen hier einfach, das nochmal machen, genau, TIV ist es, da sozusagen die Welle nach außen läuft, sozusagen sich durch das susceptible Material frisst und in der Mitte ist halt nichts mehr über und deswegen stirbt die Infektion da langsam aus. Diese Wellenphänomene,
die spannenderweise... Die stirbt aber aus, weil die Zombies weglaufen, nicht weil sie sterben.
In dem Fall jetzt nicht, weil das ein Virusmodell ist, aber ich habe kein gutes Parameterset gefunden, um den ähnlichen Welleneffekt in dem Zombie-System tatsächlich zu produzieren. Man sieht ihn ein bisschen...
Ich könnte mir vorstellen, dass das besser geht, wenn die tatsächlich den Menschen nachlaufen.
Also ja. Das, was ich vorhin sagte, dass wenn die Zombies den Menschen nachlaufen, dann könnte ich mir diesen Welleneffekt deutlich besser vorstellen.
Ja, das denke ich auch. Also wenn man sozusagen wirklich sagt, dass die Zombies quasi dahin laufen, wo sie Futter kriegen, dann dürfte man einen ähnlichen Effekt bekommen. Man sieht hier ein bisschen, dass es in der Mitte ein bisschen schwächer ist als sozusagen auf der Wellenfront, die auch relativ
weit ist. Oder man könnte Immunen in das System induzieren. Wenn man Immunen in das System induziert, müsste man auch wieder die Wellenform bekommen.
Das ist möglich, ja. Dann sozusagen, dass irgendwann im Zentrum nur noch die Immunen übrig sind und da munter Zombies beseitigen. Das wäre ein ähnlicher Effekt. Da sollte man die Wellenform genau auch sehen. Was wir spannenderweise auch sehen, TIV, ich glaube, das sieht man hier ein bisschen besser. Das Ding ist nicht ganz kreisförmig. das ist ein bisschen eckig. Ich hoffe, man sieht es gleich. Aber so ein bisschen. Genau, man sieht es ein bisschen, dass es ein bisschen eckig ist. Das sind tatsächlich numerische Effekte, die man sieht, weil das Gitter einfach zu grob ist. Das heißt, in dieser Art von Simulation hat man natürlich auch immer das Problem, dass die Gittergeometrie hier natürlich mit reinspielt. Gerade auch, weil der Abstand zwischen den beiden Zellen natürlich größer ist als zwischen den beiden Zellen.
Wird es besser, wenn man hexagonale Gitter verwendet.
Bei sowas genau. Wenn man eine zirkuläre Diffusion haben wollen würde, würde ein hexagonales Gitter sich anbieten, weil da alle Gitterzellen dieselbe Schnittfläche mit der Zentralzelle haben. Ja. Oder man gibt eine Gewichtung auf die Diagonale, das wäre die Alternative, ja. Genau, das sind sozusagen die räumlich ausgedehnten Modelle.
Ich hätte noch eine Frage. Ja. Hast du auch ausprobiert, wenn man den Hindernis in den Weg legt, wie die drumherum diffundieren?
Also das habe ich, tatsächlich bisher nicht gemacht. Lass mich kurz überlegen, ob man... da müsste ich eine Diffusion... Wobei doch, ich könnte...
Diffusion abhängig von einer Diffusions...
Ja gut, ich kann natürlich einfach sagen, dass jetzt auch nur ein Euler. Genau, man könnte auch die Effekte, also die Möglichkeiten, das ist das Schöne an diesen Modellen, die Möglichkeiten sind endlos.
Dass sie halt räumlich abhängig mehr oder weniger mobil sind, die Zombies.
Genau. Ich kann einfach mal sagen, wir nehmen uns einfach mal einen Bereich. So, keine Ahnung, 10 bis 20, das sind 50 mal 50 Grid, 10 bis 20 und nullen da einfach immer die Zombies. Das ist irgendwie so ein, keine Ahnung, das ist so ein Abgrund, da fallen die Zombies einfach rein. Dann gucken wir mal, wie sich das Ganze ändert. Inconsistent use of spaces and tabs, scheiße. Aber egal. Ach Gott dessen.
Ach, Python hat der Tabs.
So. Gucken wir uns das mal erst mit dem Modell an, was passieren würde. Kann doch sein, dass ich jetzt irgendwas verbockt habe und es nichts passiert. Ja, es müsste in der Theorie. Oben links, richtig. Genau. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und ob ich eventuell zu nah an den Rand gesetzt habe. Aber offensichtlich unser Loch funktioniert. Und wir sehen, dass das Ganze sich jetzt... wir sehen tatsächlich spannenderweise auch hier um das Loch direkt, sehen wir den helleren Rand, weil die Zombies einfach immer munter in unseren Abgrund laufen und immer nachpurzeln, was eine recht lustige Vorstellung ist. Genau. So, das wäre das. Wir könnten... Ich mache den gerade mal wieder weg. Genau, Zombie-Lemmings. Wir können uns SZR das Ganze auch bei kleineren Diffusionsraten noch anschauen. Also wenn wir zum Beispiel 0,4 für die Byte Rate und 0,3 für die Killing Rate und 0,1 für die...
Wenn ihr tatsächlich in den Abgrund stürzt, müsste doch irgendwann alle Zombies weg sein.
Das ist richtig. Das sollte der Fall sein, ja.
Das ist, den Eindruck hatte ich jetzt nicht auf dem Bild, aber vielleicht haben wir nicht lang genug gewartet.
Ja, es kann auch sein, dass ich da jetzt spontan irgendwas nicht ganz sauber implementiert habe.
Ja, ums Loch rum war es heller, rum, ja. Aber es muss ja dann irgendwann, müsstet ihr alle mal irgendwie da vorbeikommen. Es wird auch immer
heller. Wahrscheinlich ist es einfach, dass es, wenn man lange genug warten würde.
Also wenn es kein Implementierungsfehler war, dann haben wir nicht lang genug gewartet.
Ja, aber in der Theorie hast du recht, wenn sozusagen das Loch da ist, sollten irgendwann alle Zombies reingestürzt sein.
Vor allem, weil es irgendwann keine Nachproduktion mehr gibt, wenn genau. Alle Menschen tot sind.
Ja, exakt. Sehr korrekte Anmerkung. So, was haben wir hier? Hier sehen wir das sozusagen, das ist das Ganze mit zwei anderen Parametern. Wir können das nochmal mit einer höheren Byte-Rate ausprobieren.
Was sind drei Parameter?
Die drei Parameter sind Byte-Rate von 0,6, Killing-Rate von 0,3 und eine Diffusionsrate von 10% in jede Richtung. Und hier, das müsste das Parameter-Set sein, mit dem ich das erste habe laufen lassen, ja. Genau. Was auch eine interessante, genau, und der, was das Spannende ist an dem anderen, bei dem 04er, wir sehen, dass es quasi sehr stark verschwindet ist. Wir können fast denken, wir haben es überlebt. Und dann kommen die Zombies aber wieder. Weil die Menschen dem Zombies erstmal ordentlich aufs Maul geben, aber dann leider wohl die Zahl der Menschen so weit runterfällt, dass einfach, dass die Zombies dann wieder die Oberhand gewinnen. Und ab dann baut sich's eben wieder auf und diffundiert dann halt auch nach außen. Das heißt aber auch, wenn einzelne entkommen. Genau, auch wenn einzelne Zombies entkommen und es schaffen, woanders eine Infektion zu starten. Wir sehen, die Basic Reproductive Number, habe ich hier mal mit rausgegeben, ist bei 133. Das heißt, die wird immer noch, ist immer noch größer als 1. Damit wird ein Zombie, der in eine komplett susceptible Population reinrutscht, mehr Zombies produzieren, als die Menschen getötet kriegen. Und deswegen geht das voll ab. Wir können auch nochmal schauen, ob wir, wenn wir die Byte Rate auf 0,31 setzen, was dann passiert. Jetzt bin ich gespannt. Und wir sehen, die Basic Reproductive Number, die er mir gibt, ist 1,03. Das heißt, eigentlich sollte er wiederkommen, tut er aber nicht. Ja, ich denke schon. Du denkst, die kommen nochmal wieder? Intervall 10 Millisekunden. Ich kann einfach mal die Schrittgröße größer machen. Nehmen, gehen wir mal auf 0,3, dann wird es zwar ein bisschen unsauberer, aber für den Effekt, den wir haben wollen, sollte es ja egal sein. Wir haben gerade gesehen, die sind gerade verschwunden. Sie kommen aber auch nicht mehr wieder. Was der Grund dafür? Der Grund dafür ist, dass in dem Moment, wo wir ein räumlich ausgedehntes Modell haben, wir in ein Problem reinlaufen. Tafelbetrieb. Wir haben nämlich, wir haben über die Basic Reproductive Number gesprochen, die in diesem Fall sehr relevant ist, weil wir sehr schnell sehr wenig Zombies haben. Aber in unserem Fall sieht die Basic Reproductive Number sogar noch ein bisschen anders aus, weil wir effektiv ja nicht nur eine bestimmte Killing Rate haben, mit der wir Zombies beseitigen, sondern wir beseitigen Zombies auch noch über einen Abfluss in andere Richtungen. Das heißt, unsere Basic Reproductive Number sieht mehr so aus, mit einem K plus M hier unten, um zu berücksichtigen, dass sozusagen der Abfluss von Zombies ebenfalls ein Problem darstellt, für die Zombies, nicht für die Menschen. Und damit wir effektiv, was hatte ich genommen, 031, 0301, das heißt, wir bekommen statt einem R0 von 0,31 durch 0,3, was irgendwie ein bisschen größer als 1 ist, bekommen wir eigentlich 0,31 durch 0,4 ungefähr. Und damit sind wir entsprechend kleiner 1 und die Zombies haben ein Problem und das ist genau das, was wir hier sehen, die kommen nämlich auch nicht mehr wieder.
Wenn der Modell nicht numerische Rundungsfehler hat, dass irgendwann alle Zombies ausgelöscht sind, erwarte ich, dass irgendwann die gesamte Karte grün wird. Und zwar gleichmäßig hellgrün.
Irgendwann ja. Genau, in dem Fall, weil sozusagen weil die Zombies in der Modellierung natürlich nie auf Null fallen können, wird es wahrscheinlich irgendwann, wenn wir sozusagen eine komplett gleichmäßige Diffusion von nix haben, dann wird es wahrscheinlich irgendwann wieder hochkommen, weil wir dann effektiv wieder eine minimal größere Basic Reproductive Number haben. Irgendwann wird es grün werden,
ja. Und dann kommt es mit exponentiellem Wachstum, so flupp, grün.
Wie ist dein... Ob's Exponent, ja. Genau, aber das sind dann die Grenzen in dem Modell, wo das Modell halt dann an seine Realismusgrenzen stößt.
Wie sind denn die Ränder simuliert? Sind das Löcher oder Wände?
Die Ränder sind einfach full absorbing. Also da fließen einfach Zombies raus. Man könnte natürlich auch Zombies wieder reinspiegeln, aber da war ich zu faul, das zu implementieren. Und deswegen habe ich einfach gesagt, die äußeren Zellen da, wenn Zombies in äußeren Zellen landen, sind sie einfach weg. Also wir verlassen sozusagen einfach unser Testgelände, weil das Militär den Zaun nicht ordentlich gebaut hat. Und dann genau, richtig. Fallen von der Erdscheibe. So außen runter. An den Elefanten vorbei, die auf der Schildkröte stehen. Exakt. Genau. Gibt es weitere Fragen? Aber wir hatten noch, was wir noch machen könnten. Wir können natürlich auch die Menschen noch mit diffundieren lassen, ob das irgendwas ändert. Die Susceptiblen. Direktional habe ich das leider nicht. Wir müssen Das nehmen wir, einfach die Standardwerte. Ah, wir sehen tatsächlich einen Unterschied. Vorher hatten wir im Zentrum eine schwächere Ausprägung von Zombies. Jetzt nicht mehr, weil die Menschen wie gackernde Hühner durch die Gegend laufen, einfach ins Zentrum reinlaufen, wo sie dann von den Zombies verschmakuliert werden. Man sieht hier tatsächlich, wie ich die Ränder implementiert habe, so ein bisschen. Hier ist es relativ hell und hier ist es einfach weiß. Das ist eben genau die absorbierenden Ränder, die Erdscheibe. Genau, und hier sehen wir, dass eben dieser Mitteleffekt damit auch wegfällt, wenn wir die Menschen einfach wie gackernde Hühner ins Zentrum, in ihr Verderben
laufen. Hast du irgendwie mal, dass man, wenn man so ein Bild hat, dass man dann auch dazu sieht, wie viele Zombies insgesamt sind? Oder?
Habe ich drüber nachgedacht, ist in meiner Implementierung gerade nicht offensichtlich zugänglich, leider.
Weil das mich wundert halt, jetzt wo du erzählt hast, dass die Ränder Zombie absorbiert, irgendwann müsste der alle Zombies aussterben, weil plötzlich alle von der Scheibe fallen.
Das ist richtig. Wir können ja mal eben gucken, ob man das tatsächlich in diesem Modell auch sieht. Ob das wieder abfällt. Ob die Menschen schnell genug sterben, dass man das tatsächlich in diesem Modell sieht. Oder ob das... Ich glaube, man sieht es ganz schwach, aber nicht nennenswert. Ne, sieht man jetzt nicht. Müsste nur mal in die Implementierung gucken, ob es einfach zu lange... Das kann auch sein, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher.
Das war gerade zu sehen, weil am Rand Treppeneffekte aufgetreten sind, wo immer wir weitere Stufen dazu kamen. Wir hatten 3 Stufen, als du abgebrochen hast.
Ah ja, ja, dann wird es einfach eine Frage der Zeit gewesen sein. Ich gucke gerade nochmal ins Modell... Nee, ich habe hier keinen Regrowth, das heißt, sie sollten tatsächlich irgendwann einfach runterfallen, wenn nichts mehr zu futtern da ist. Natürlich haben wir auch das Problem, dass das zu futtern, also dass die susceptible Population natürlich nie ganz auf Null fällt, außer sie fällt unter 10 hoch minus, unter 2 hoch, unter 10 hoch minus 16 oder so. Aber am Ende sollte irgendwann sich das Ganze wieder ausdünnen. Genau. Gibt es weitere Fragen?
So, wenn es sonst niemand interessiert, hätte ich eine technische Frage zur Diffusion. Also so üblicherweise sind periodische Randbedingungen einfacher zu modellieren, macht man einfach ein Modulo.
Ja.
Wie hast du das da einfach am Rand rum Nullen eingetragen oder Python, wenn du auf leere Stellen von der Matrix zugreifst, eine Null zurück? Oder
ich habe einfach sozusagen mein effektives Cycling eingeschränkt auf
auf eine kleine Matrix.
Auf eine kleinere Matrix und dann die Ränder einfach mal separat behandelt. Ja. Weitere Fragen?
Bist du mit der Variante der Modellierung vertraut, wo die Simulation angewendet wird auf Facebook-Zombies, also auf das Leben und Sterben von sozialen Netzwerken?
Nee, das ist mir neu, das klingt aber spannend. Ansonsten hätte ich sogar noch als kleines Schmankerl das Ganze angewendet, quasi ein ausgedehntes Modell angewendet auf einen Outbreak in den United States.
Mir kommt gerade noch eine Frage. Vielleicht, wenn du dich mit der Sache länger beschäftigt hast. Ich habe irgendwann vor langer, langer Zeit ein Spiel gesehen.
Plague Inc. vielleicht?
Ah, und da war, also das letzte war sozusagen, du musst versuchen, Madagaskar zu infizieren, weil das nur über eine Insel, nur über eine Verbindung zu erreichbar.
Ja, das könnte Plague
Inc. sein. War das?
Plague Inc. ist genau so ein Spiel, was eben genau diese epidemiologischen Modelle, also ich weiß nicht, ob es genau so ein Differentialgleichungsmodell intern benutzt, aber es benutzt tatsächlich wissenschaftlich plausible Modelle, um eine Welt zu simulieren, in der man einen Virus spielt, der die Menschheit auslöschen soll. Und man muss auch dafür sorgen, dass man die Menschheit lange genug am Leben erhält, damit man auch die gesamte Welt infizieren kann, bevor man die ganze Welt tötet. Und dann auch noch darauf achten muss, dass die Menschen kein Gegenmittel finden und potenziell gezielt bestimmte forschungsstarke Länder ausschalten muss, damit sie einen nicht umbringen. Sehr lustiges Spiel, kann ich sehr empfehlen.
Ah, okay, danke.
Plague Inc. ist das. Plague Inc., ja.
So, die offensichtliche Frage, wie war das mit dem Luftschlag?
Ach, Luftschlag, warte. Luftschlag. Plotcode. So. Luftschlag. Luftschlag heißt einfach. Genau, wir machen das einfach so. If t läuft von 0 bis 100, bei t gleich 50 kommt das Militär und tötet alles. Minus viel, minus viel, minus viel, minus viel. Ich hoffe, ich habe die richtigen Unter-Null-Checks drin. Aber das sollte alles beseitigen, was wir insgesamt haben. Ja. Ich habe wunderbare Unter-Null-Checks drin. Okay, das war jetzt nicht so schlau. Ja, das ist jetzt... Ja, das sind jetzt natürlich Minustote. Gut, das habe ich jetzt leider in dem Code offensichtlich nicht berücksichtigt. Da müsste ich jetzt noch... Ja, das sind dann... Leben Zombies wieder, wenn man sie ein zweites Mal töte? Egal. Die sind einfach wieder aufgestanden durch die... Also Minus ist die Zahl der Mutanten, die durch die radioaktive Strahlung der Atombombe aus den einzelnen Individuen, die wir da weggebombt haben, entstanden ist. Und ich gucke mir fürs nächste Mal an, wie man diesem ODE-Int Randbedingungen gibt, dass die Populationen nicht unter Null fallen sollen.
Müsste es hierbei nicht wieder abhängig von der aktuellen Population sein, wie stark die Population davon dazu sinkt?
Ja.
Also dann wäre es ja sowieso geklärt, dass es nicht unter Null fällt.
Ja, aber im normalen Differentialrechnungssystem kann ja das halt passieren, deswegen hat der ODE-Int aus der Integration einfach keinen Check drauf. Und wenn ich ihm einfach minus 1000 da rein tue, also einfach eine bestialische Steigung ab dem Punkt, wo der Militärschlag auftritt, dann kriege ich einfach ein numerisches Artefakt, dass der mir in einem Zeitschritt bestialisch abgeht. Und das ist das, was da effektiv vermutlich passiert.
Ja, müsste man nicht dann minus 1000 mal S und dann minus 1000 mal Z und so weiter
machen? Da hast
du... Das können ja nicht einfach...
Ach stimmt, ja klar, natürlich, du hast recht, ich war dumm.
Und dann ergibt sich das Problem gar nicht erst.
Ja, du hast recht. Wir haben ja die Population, aber erst in der nächsten Zeile.
Weil du plottest ja Zahlen, die gar nicht irgendwie im Bereich von 1000 sind, sondern irgendwie eher im Bereich von unter 1.
Ja. Minus Z, minus R, minus R, minus P, das müsste es ungefähr sein. Ja, jetzt brauchen wir noch... Ah, wir nehmen einfach eine Killing Rate von 1, das wird schon schicken. If t größer 50 und dann kommt einfach ganz viel Luftschlag rein. So, das sollte... Jetzt sterben aber alle. Ja, natürlich. Also wenn du so eine Atombombe droppst, dann sterben halt alle. Ja, genau. Das ist ungefähr der Effekt, den wir da sehen würden. Ja. Macht's einmal... Da hast du recht. Ja, die werden halt eingeäschert durch die Bombe. Ist doch logisch. Danach gibt's keine Toten mehr. Die sind halt alle weggenapalmt. Genau, richtig. Thermonukleare Napalmbombe. Wir können auch sagen, plus S plus Z plus P, das wäre dann sozusagen der Fall. Wenn wir natürlich die Toten da lassen, haben wir plötzlich so einen Bump in den Toten. Auch eine Variante. Wir sehen, Militärschläge sind sehr effektiv.
Das hätte ich jetzt gern in der Ebene.
Ach so, in ausgedehnt?
Das wollte ich auch gerade sagen. Ich hätte gerne einen lokal begrenzten Luftschlag im 2D-Modell.
Lokal begrenzten Luftschlag? Was sind das für Forderungen hier?
Ja, ich meine...
Nenn mir mal ein Militär, das hinkriegt. Ich guck gerade mal, ob das in überschaubaren Zeiträumen...
Ich wollte da jetzt schon Surgical Precision haben.
Surgical Precision,
Also sagen wir einfach einen Luftschlag der deutschen Bundeswehr, in dem einfach ein Helikopter runterfällt.
Ah, das wäre natürlich Surgical Precision, du weißt nur nicht wo.
Surgical Precision wäre in dem Fall, glaube ich, eher du triffst einen Zombie und 70 Unbeteiligte.
Ja gut, ich meine, kommt halt auf dein Ziel an, ne? Wenn am Ende alle Zombies tot sind, ist ja schon okay.
Weniger, die sich infizieren können.
Das ist richtig, genau, du hungerst die Zombies quasi aus, das muss so. Ja, wir können ja mal so einen gezielgerichteten 5 bis 5, nee, Moment, das sind, ich habe einen 50 mal 50er Grid, also muss ich irgendwie bei 22 bis 27, 23 bis 25 ist jetzt unser Luftschlagareal. Ja, nee, wir machen das hier schon richtig, ne? Wenn schon stirbt, schon alles. So, was haben wir noch? Gut, die Toten, die gehen dann hoch. Muss ein Plus S plus Z sein, genau, ja. Das sollte uns aber erst ab einem... Ah, das Problem ist natürlich... Ist jetzt ganz böse hingehauen. Und erst beim If-Timer größer 50... If-Timer größer 50 soll das passieren, alles klar. Das sollte uns in der Theorie, ich hoffe mal, dass das kaputte Zeug jetzt funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Nee, Local Variable Timer, Reference Before Assignment, oder ist es fixable? Das müsste das fixen. Ja. Jetzt gucken wir mal, ob der... Ja, okay, jetzt gehen Dinge kaputt. Alles gut, alles gut. Ach ja, ich muss noch einen Wert assignen, hast du recht. Das ist natürlich... ich muss... Nein, das habe ich oben gemacht. Ich muss hier einen Wert assignen, weil die Shapes sonst nicht passen. Weil der sonst versucht, eine große Matrix auf eine kleine Matrix zu multiplizieren. Das kann natürlich nicht funktionieren. Gucken wir mal. Kavutsch. Ja, das war ein... Nee, das ist halt nukleares Wasteland. Ne? Da gehst du rein, dann machst Kavutsch und dann brennst du halt. Das ist halt effektives Nuklear-Napalm.
Kannst du nur im begrenzten Zeitraum?
Ich kann das auch im begrenzten Zeitraum machen.
Die Bombe ist genau bei NMS wieder auf den hinsetzenden Timer
einfach. Ah, du meinst, wir bomben regelmäßig? Ja. Alles klar, wir bomben regelmäßig.
Mit der Leuch vom Orbit. F Modulo vom Timer gleich 10.
Das können wir auch tun, ja. F Timer Modulo 50 ist 0. Werfe eine Bombe ab. Ja, ist nicht so effektiv. Wir können mal das Schlagareal größer machen.
Wie wär's mit Filz fertig?
Das wäre vielleicht sinnvoll, es zu beenden, wenn alle tot sind.
Ach nee,
wobei
das...
Wobei kommen Zombies nee, das, in die Luft?
Also man kann die Minuteman-Raketen bestimmt auch vollautomatisch abschießen.
Ja, das geht mit Sicherheit, bis die Dinger leer sind.
Och, das dauert.
Wir stellen uns einfach so eine Donald Trump vor, der die ganze Zeit mit so auf seinem Nuklearknopf sitzt. Ja, es ist die Effektivität ist nicht so überwältigend.
Wir müssen das Areal größer machen und früher zünden.
Oder Diffusionsrate kleiner.
Nee, öfter. Einfach mal Modulo 20.
Okay, dann machen wir erstmal hier ein vernünftiges Nuklearschlagsareal.
Und wo bleibt meine Fallout-Simulation?
Die kann ich leider nicht machen, das hat markenrechtliche Gründe. Das tut mir sehr leid. So, wir machen jetzt hier ein richtig fettes Schlagareal. Ja. Das muss ein 9 sein. Das, ich hätte das einfach als Variable rausziehen sollen, aber egal. Neu. Film. Und wir wollen das irgendwie alle 10 Mal runterbomben. So, hier Nukleares. Okay, wenn man natürlich sofort schießt, dann ist es ein bisschen effektiver. Nur so mittel. Wir sehen tatsächlich einen netten Effekt, dass der Kreis sich jetzt sozusagen in der oberen linken Ecke nicht mehr so ganz, dass der da ein bisschen verzögert wird. Das ist ein sehr interessanter Effekt. Also irgendwie auch intuitiv, wenn man ständig an der Ecke Bomben auf den Kopf kriegt. Aber ja, aber zumindest kriegen wir den Zentralbereich hier kriegen wir freigehalten.
Von allem,
aber frei. Man muss halt seine Prioritäten setzen, nicht wahr?
Die Frage, wann erreichen wir den Mittelpunkt?
In der Ebene läuft die Simulation noch nicht. Da könnte man natürlich noch erweitern, dass man sozusagen eine Grube hat und da fallen dann immer Zombies rein und wenn die gefüllt ist, dann können die Zombies sich da wieder drüber ausbreiten.
Wir loopen hier die ganze Zeit, also insofern wird das schwer. Die Grube wird immer tiefer.
Richtig, und irgendwann sind wir am Erdkern und dann kommt ein Vulkan hoch und spült die ganzen Zombies weg. Raffiniert!
Nee, die ganzen Atomexplosionen, die erzeugen einen Rückstoß und die Erde beschleunigt.
In die Sonne. Ah, das ist auch eine Variante.
Wir machen nur Neutronenbomben.
Ah, du meinst, ich soll nicht gleich alles töten?
Ist das denn wie Eier, das du da hast?
Ja. Nur aus irgendeinem Grund ist in meiner Config das mit dem Tabstop gestorben, was mich ein bisschen nervt gerade. Also NeoVim, um genau zu sein. Wie nenne ich den Parameter? So. Ah ne, warte. Jetzt muss ich hier noch das. Damit haben wir jetzt auch eine Nuklearexplosion variabler Stärke.
Es fühlt sich leider.
Ja, es fühlt sich wieder ein bisschen, das stimmt, ja. Aber jetzt wird auch an den Rändern wieder heller. Jetzt dünnt sich's aus.
Erstmal wegkommen lassen.
Ja, genau. Wir können natürlich sagen.
Wir nuken noch größer mit.
Wir nuken nicht so häufig, damit mehr Zombies die Gelegenheit haben, sich das Spektakel anzuschauen. So, also so mit Brille nach oben, so wie bei so einer Sonnenfinsternis, macht. Buffts.
Wurde mal ein zufälliger Bereich überall woanders.
Das ist richtig, aber ich glaube, das sprengt jetzt dann doch den Rahmen, denn ach du Scheiße, wir sind schon bei 1,5 Stunden. Nee, das dürfte eigentlich relativ gut gehen, aber bevor ich das implementiert habe und keine Exceptions mehr ins Gesicht kriege, brauchen wir nochmal eine Viertelstunde wahrscheinlich. Ich kenne mich doch. Gut. Alles klar? Ja, dann würde ich's, gibt es noch Fragen?
Ja, kleine Anmerkung. Ja. Wie groß ist dein Gitter?
51 mal 51, glaube ich.
Ja, okay, das ist nicht so allzu groß.
Nee, nee.
Ich wollte nur anmerken, dass die Jugend heute keine Geduld mehr hat. Ich habe so solche Gittersimulationen in meiner Diplomarbeit gemacht, die haben dann 2 Wochen lang gerechnet.
Ja, das ist wahr. Das ist sehr komfortabel, dass das heute alles etwas schneller geht.
Es war vielleicht ein 1000 mal 1000 Gitter, aber trotzdem.
Ja. Können wir machen. Wenn wir es auf ein 1000x1000-Gitter machen, sehen wir, dass es auch schon ein bisschen länger dauert. Ich meine, das ist jetzt... Welchen Faktor?
Ist da jetzt die Atombombe noch mit dabei?
Also ich glaube, man sieht doch gar kein Gitter, weil der noch am Rechnen ist. Ja, der hängt nur gerade in der NumPy-Schleife drin. Welchen meinst du? MV. Ah. Den Diffusionsfaktor. Ach so. Ne, da bin ich schon relativ weit hoch mit bin ich?
0,5.
Wo habe ich? Ah, da genau. Hier ist Step Size. hier bin ich bei 0,5 viel größer. Wenn ich viel größer mache, dann, also dann ja, ich meine, ich kann es auf 1 machen, aber dann wird es auch immer ungenauer. Nee. 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 Das ist der einzige Zeitskalierungsfaktor, den ich habe. Das ist nur die Animationsgeschichte. Wo?
Da, wo wir 30 eingetragen haben.
Intervall, 12 jetzt.
Ah. Intervall. Wenn ich das weiter runter mache, dann das ist der Intervall zwischen 2 Frames. Aber ich habe den Eindruck, das sind 10 Millisekunden jetzt. Ich habe die Befürchtung, dass tatsächlich die Simulation an sich schon nicht hinterherkommt. Vielleicht mein ich gar so großes. Ja, vielleicht machen wir etwas. Vor allen Dingen kann ich das Fenster hier auch gar nicht schließen, weil 200x200 Matplotlib da auch gar nicht reagiert. Dann nehmen wir einfach mal 100x100. Also 101x101, damit wir einen schönen prädestinierten Zentralpunkt haben. Ja, das ruckelt schon leidlich mehr. Also eins muss man schon lassen, Matplotlib ist schon ziemlich geil, um Plots zu machen, aber so super performant ist es nicht für so Zeug. Da kommen wir jetzt in unseren Nuke-Bereich rein. Ja, also ich glaube, dieses Animationsding von Matplotlib ist ganz cool, aber für diese Workload nicht gebaut. Aber wir sehen, im Prinzip tut's. Genau. Gut. Gibt es weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, dann hoffe ich, ihr hattet Spaß und danke für eure Aufmerksamkeit und wünsche noch einen angenehmen Abend.